Ja, die Überschrift für die Predigt heute könnte man Einblicke in Susis Gebetsleben nennen. Ursprünglich wollte ich etwas allgemein zum Thema Gebet erzählen, aber ich habe gemerkt, dass das nur bruchstückhaft bleiben kann, weil ich bisher vermutlich nur einen kleinen Teil von dem verstanden habe, was Gebet ausmacht. Und deshalb möchte ich einfach von dem erzählen, was ich bisher selbst beim Beten erlebt habe und die Bibelstellen weitergeben, die mir dazu wichtig geworden sind. Ich fange mit der Bibelstelle in Matthäus 6 an. Dort steht in Vers 5: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr bittet. Für mich ist das, was Jesus hier zum Beten sagt, hilfreich. Unser Gebet richtet sich nicht an irgendwelche Zuhörer, die uns in unseren Formulierungen bewundern sollen, sondern es richtet sich an den himmlischen Vater, der in das Verborgene sieht. Ich muss auch nicht viele Worte machen, weil mein Vater schon weiß, was ich brauche. Bevor ich das ausspreche, Gebet bedeutet eine gewisse Vertrautheit mit Gott, etwas Kostbares in der Beziehung zwischen Gott und mir. Wenn du also betest, geh in dein Kämmerlein und mach die Tür zu. Was passiert in so einem Gebetskämmerlein, wie Luther es ausdrückt? Und wie habe ich es bisher erlebt? Ich möchte euch heute Morgen ein bisschen aus meinem Gebetsleben erzählen. Ich habe im Laufe der Jahre mein Gebetskämmerlein an ganz unterschiedlichen Orten gehabt. Zum Beispiel als Schülerin im Englischunterricht. Oder später im Zug auf dem Weg zur Arbeit. Oder unter der Dusche oder beim Spazierengehen. Oder auch im Gebetsraum über der Jugendkneipe. Und das sind nur einige Orte, die mir gerade einfallen. Als ich als Kind mit 8 Jahren mein Leben Jesus gegeben habe, war mein Gebet vorm Einschlafen: Lieber Gott, behüte meine Familie, alle Verwandten und Bekannten und alle, die dich lieb haben. Ich nehme an, dass ich das so von meinen Eltern übernommen hatte, die abends mit uns zusammen gebetet haben. Dass Gott unsere Familie behütet, war mir vermutlich wichtig, weil mein kleiner Bruder an plötzlichem Kindstod gestorben ist. Das war für uns nicht selbstverständlich. Ich habe dieses Gebet, dass Gott unsere Familie behütet, jeden Abend gebetet, bis zu meinem 19. Lebensjahr. Bis in die Nacht, in der mein Freund verunglückt ist. Danach konnte ich das nicht mehr beten und es hat lange gedauert, bis ich überhaupt wieder beten konnte. Aber dazu erzähle ich später noch mehr. Als ich 14 Jahre alt war, habe ich mich taufen lassen und das war der Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, für meine Klassenkameraden zu beten. Ich habe ein Schulmäppchen mitgebracht, auf dem alle meine Klassenkameraden unterschrieben haben. Das ist das hier. Da hatten die alle mit ihrem Namen draufgeschrieben. Und im Unterricht habe ich immer wieder auf dieses Mäppchen geschaut und für jeden Einzelnen gebetet. Ich war eher eine verträumte Schülerin und ich war nicht besonders gut in der Schule. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, habe ich schon früh verstanden. Und das ist eine Erkenntnis, die mir Gott tatsächlich schon mit 14 gegeben hat. Ich wusste, dass meine Familie schon an Gott glaubt und deswegen kommen die in den Himmel. Aber meine Klassenkameraden, die glauben noch nicht an Gott. Deswegen habe ich dafür gebetet, dass die an Gott glauben lernen, damit die auch in den Himmel kommen. Und dann habe ich tatsächlich ein halbes Jahr später erlebt, ich habe einen christlichen Klassenlehrer bekommen und ich habe erlebt, dass Schüler ihr Leben Jesus anvertrauen. Da ist ein Schülerbibelkreis entstanden, den habe ich dann zusammen mit einem anderen Schüler geleitet. Wir haben uns in den Pausen zum Singen und zum Beten getroffen. Wir haben Freizeiten gemacht und das war eine ganz bewegende Zeit. Leider ist von diesen Mitschülern keiner dabei geblieben und ich habe mit ansehen müssen, wie begeisterte Schüler sich so nach und nach wieder distanziert haben. Und das hat mich geprägt. Und das hat mir gezeigt, dass es nicht so einfach ist, ein Leben lang an Jesus dran zu bleiben. Später habe ich mir viele Gedanken darüber gemacht, wie man damit leben kann, dass Menschen, die man mag, vielleicht nicht an Gott glauben wollen. Und letztendlich ist das eine der zentralsten Fragen im Leben überhaupt. Und diese Frage könnte der erste Grund sein, um überhaupt mit dem Beten anzufangen. Selbst wenn man sonst keine anderen Gründe hätte. Man kann ja keinen Menschen überreden, an Jesus zu glauben, weil jeder Mensch einen freien Willen hat. Und Gott zwingt niemanden, an ihn zu glauben. Aber man kann für Menschen beten, dass ihnen in ihrem Leben etwas Gutes passiert. Und vielleicht weckt es in ihnen irgendwann eine Sehnsucht nach der Quelle des Guten, nach Gott selbst. Aber auch Menschen, die schon an Gott glauben, brauchen Gebet. Das hat Jesus selbst auch gemacht. In Lukas 22 streiten sich die Jünger, wer der Größte sein soll. Und Jesus sagt, dass sich der Größte unter ihnen wie ein Diener verhalten soll. Und dann spricht er Petrus direkt an mit seinem ursprünglichen Namen Simon und er sagt in Vers 31, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe gebeten für dich, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Jesus hat gesehen, wie gefährdet Petrus ist. Und das wird auch aus dem Zusammenhang deutlich. Und er betet für ihn, dass sein Glaube nicht aufhören soll. Und dann gibt er ihm noch einen Auftrag. Es gibt Zeiten im Leben, in denen wir auch als Christen gefährdet sind. Und es ist gut, wenn andere für uns beten, dass unser Glaube nicht aufhört. Ich hatte keinen einfachen Start ins Erwachsenenleben und das habe ich ja vorhin schon kurz erzählt, ich bin durch Tod und Trennung und Krankheit in meinem Glauben hart geprüft worden. Aber da gab es Menschen, die für mich gebetet haben und das war mir bewusst. Ich habe in der Zeit ein Gedicht geschrieben und das hat mit den Worten geendet, die Gebete der anderen werden für dich gebetet, bis du es selbst wieder lernst. Diese Wüstenzeit in meinem Leben hat 8,5 Jahre gedauert. Und dann, als ich schon längst nicht mehr damit gerechnet hatte, ist Jesus in meinen Schmerz hineingekommen und ich habe seine Liebe erfahren. Es kam dann eine schöne Zeit und ich habe Gottes Nähe ganz stark erlebt. Mein Gebetskämmerlein waren in dieser Zeit Spaziergänge in der Natur und dann Gottes Anbetung im Lobpreis. Ich habe damals in Gallenkirchen gearbeitet und ich bin jeden Tag mit der Bahn gefahren. Und ich weiß heute nicht mehr, wie ich auf die Idee gekommen bin, aber ich habe mir für jede Bahnhaltestelle ein Gebetsanliegen überlegt. Und das habe ich jeden Tag auf dem Hin- und Rückweg gebetet. Über 2 Jahre lang. Kohlscheid, Übach-Palenberg, Herzogenrath. Also überall, wo der Zug gehalten hat, ein Gebetsanliegen. Und ja, ich bin jetzt kein besonders disziplinierter Mensch, aber dadurch, dass das von außen geregelt war, der Zug ist da immer gefahren, war das irgendwie kombiniert. Ich habe das Gleiche später, als ich studiert habe, mit Zahlen gemacht, weil ich musste dann für die Bibelkunde ziemlich viel auswendig lernen und Zahlen war nicht so meine Stärke. Und jede Zahl war ein Name. Und dann habe ich mir dann vorgestellt, die beiden Personen, die 17 und die 20, waren 2 Namen. Und das war dann dieser Bibelvers. Und gleichzeitig war das immer so ein Gebet für diese Leute. Solche Eselsbrücken, aber das ist mehr. Ja, an meinen Arbeitsstellen habe ich immer wieder für die Kollegen gebetet. Und mit einigen bin ich bis heute im Kontakt. Auch wenn das viele Jahre her ist, dass wir zusammengearbeitet haben. Ich hatte mal eine Chefin, die hat mir Bescheid gesagt, wenn neue Aufträge kommen sollten, weil ich dafür gebetet habe, dass wir den Auftrag kriegen. Auch für Kindergartenplätze, kranke Angehörige von Kollegen und für vieles andere habe ich im Verlauf meines Berufslebens gebetet. Es macht einen Unterschied, ob jemand an einer Arbeitsstelle ist, der an Gott glaubt und für Gutes im Leben der anderen betet. Wenn ich so zurückdenke, gab es immer wieder Zeiten, in denen ich lange und regelmäßig für die gleiche Sache gebetet habe. Vielleicht liegt das in meiner Natur, dass ich ein bisschen hartnäckig bin oder Sachen nicht einfach so hinnehme, aber vielleicht ist es auch noch was anderes. Jesus fordert uns in der Bibel mehrfach dazu auf, im Gebet dran zu bleiben. Sogar wenn es anderen auf die Nerven geht. Ich mag das, wenn Jesus Geschichten erzählt. Ich stelle mir das so vor, die Jünger, die sitzen um ihn herum und dann fängt er auf einmal an zu erzählen. Irgendwas. Und dann merkt man, das hat was mit mir zu tun. Und 2 von diesen Geschichten möchte ich heute Morgen vorlesen. Die erste Geschichte handelt von einer bittenden Witwe. Lukas 18. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten, und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt. Die kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst: Wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt kommt und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Dieser letzte Satz, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Das ist mir so ins Herz gefallen, dass ich gedacht habe, ja, wenn Jesus in meine Situation reinkommt, findet er mich glaubend? Die zweite Geschichte handelt von einem bittenden Freund. Lukas 11. Wieder ein Gleichnis oder eine Geschichte von Jesus. Und er sprach zu ihnen: Wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm: Lieber Freund, leih mir 3 Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sprechen: Mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Soweit die Worte von Jesus. Die Witwe ist dem ungerechten Richter bestimmt ziemlich auf die Nerven gegangen. Und der Freund fand es wohl überhaupt nicht lustig, dass da einer nachts um 12 bei ihm klopft und Brot will. Aber gerade diese drastischen Beispiele zeigen, dass Jesus uns zur Hartnäckigkeit ermutigt. Gegen jedes menschliche Taktgefühl, gegen alle Widerstände, sagt Jesus: Bittet, sucht, klopft an. Mit anderen Worten: Gib nicht auf. Bleib dran, bis dein Gebet erhört wird. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum das manchmal so lang dauert. Ich glaube, dass manche Gebete ein langer Prozess sind, in dem unter der Oberfläche ganz viel passiert, bis wir endlich die sichtbare Gebetserhörung erleben. Wenn wir vorher aufhören, weil wir nichts sehen, bringen wir uns vielleicht um den Sieg. Dieses Dranbleiben, diese Hartnäckigkeit kann besonders in Konfliktsituationen hilfreich sein. Vor einigen Jahren war ich in so einer Konfliktsituation. Die Fronten waren verhärtet und es war eine Eiseskälte. Es war menschlich gesehen nichts mehr zu machen. Ich habe mich so hilflos und ohnmächtig gefühlt, dass ich keine Worte mehr hatte. Ich hatte nur noch Tränen. Und ich habe oft geweint, meistens unter der Dusche, da war sowieso schon Wasser. Und die Dusche war mein Gebetskämmerlein. Ich habe Gott meinen ganzen Schmerz hingehalten und mehr konnte ich nicht. Im Rückblick denke ich, dass Gott jede einzelne Träne gezählt hat und in einem Krug gesammelt hat. Das weiß ich aus der Bibel, das steht in Psalm 56, wo David betet: Sammle meine Tränen in deinen Krug, ohne Zweifel, du zählst sie. Und von David wissen wir, dass er viel geweint hat. Was kann man sonst noch machen, wenn man sich in einer Situation so hilflos fühlt, dass einem die Worte zum Beten fehlen? Ich habe damals angefangen zu singen und Gott anzubeten und ich habe mir vorgestellt, meine Hand an den Thron Gottes zu halten. Selbst wenn wir machtlos sind, ist Gott immer noch der allmächtige Gott und wir können ihn anbeten. Wenn ich beim Singen die Hand hochhalte, stelle ich mir vor, ich halte meine Hand an das Stuhlbein vom Thron Gottes. Das bewirkt, dass ich von mir selber wegschaue auf ihn. Und während ich das mache, verändert sich meine Sicht auf die Dinge. Ich werde ermutigt und bekomme den Frieden, dass Gott in seiner Größe und Macht eingreifen wird. Es gab in meinem Leben einige Konfliktsituationen und ich habe mich mit dem Thema Feindesliebe auseinandergesetzt. So richtige Feinde hatte ich wahrscheinlich noch nie. Aber ja, Menschen, die mich missverstehen oder verletzen oder ablehnen. Und dieser Satz von Jesus, dass wir diese Menschen lieben sollen, dass wir sie segnen, dass wir für sie bitten und ihnen Gutes tun sollen, das gilt ja. Da habe ich mir überlegt, wie das geht. Wie kann ich meine Feinde lieben? In Psalm 23 schreibt David: Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Jetzt stelle ich mir vor, ich bin Gottes geliebte Tochter. Ich sitze am Tisch, am reich gedeckten Tisch im Angesicht meiner Feinde. Gott schenkt mir den Becher voll ein und Gutes und Barmherzigkeit folgen mir. In diesem Moment geht es nur um Gott und um mich. Alles andere, auch andere Menschen, sind jetzt zweitrangig. In der Gemeinschaft mit ihm werde ich geliebt. Ich werde mit Gutem aufgefüllt und erlebe seine Barmherzigkeit. Und weil mein Tisch überfließt von Gutem, kann ich auf einmal für Menschen Gutes erbitten, die mir Schaden zugefügt haben. Mit der Zeit ist mir diese Art von Gebet zur Gewohnheit geworden. Und immer wenn ich so gebetet hatte, ging es mir hinterher gut. Und ich denke im Nachhinein, dass das mich auch davor bewahrt hat, bitter zu werden oder ein hartes Herz zu kriegen. Weil ich die Güte Gottes erlebt habe und aus dem Überfluss beten konnte. Das war jetzt mal der schwierige Teil, so Konfliktsituationen. Jetzt noch was anderes. Ich möchte noch erzählen, wie ich gelernt habe, für unsere Vineyard zu beten. Ich hatte vor Jahren den Eindruck, dass mir Gott die Gemeinde von unten zeigen möchte. Mir war so, als ob er mich bildlich gesprochen in den Keller der Gemeinde führt und mir zeigen möchte, wie die Wasserrohre und die Elektroleitungen verlaufen, wie die Heizung arbeitet, die Abwasserrohre. Also alles, was man im übertragenen Sinn im Haus oben in den Zimmern nicht sehen kann. Mir helfen beim Beten Bilder. Und ich habe mir vorgestellt, ich bete für frisches Wasser in den Wasserleitungen. Dafür, dass der Glaube nie langweilig wird. Dass wir immer wieder geistliche Erfrischung erleben und eine gute biblische Lehre bekommen. Auch, dass wir nicht durch verstopfte Abwasserrohre blockiert werden. Fehler passieren, das ist ja normal. Aber ohne gegenseitige Vergebung und Versöhnung gibt es Rohrverstopfungen und es stinkt. Der andere Punkt waren die elektrischen Leitungen, was ich vielleicht als Wirken des Heiligen Geistes beschreiben würde. Man braucht Strom, damit wir Licht haben. Aber wenn einer in den oberen Stockwerken auf die Idee kommt, einen Nagel in die Wand zu hauen und er weiß nicht, wie die Leitungen verlaufen, dann ist es ganz schnell zappenduster. Wir brauchen Weisheit im Umgang mit den Gaben des Heiligen Geistes und ein gutes Unterscheidungsvermögen. Im Sommer, wenn es warm ist, fällt das vielleicht nicht so auf, aber wir brauchen auch eine Heizung und Heizungsrohre, die immer mal wieder entlüftet und gewartet werden müssen. Die Wärme in zwischenmenschlichen Beziehungen hängt davon ab, ob unsere Heizung gut funktioniert und ob die Heizungsrohre frei sind. In meiner Küche habe ich eine Heizung, die gluckert. Und das ist nervig, die wird auch nicht richtig warm. Liebe und Wärme breiten sich aus, wenn wir uns als Gemeinde danach ausstrecken und Gott an uns wirken lassen. Mir hilft dieses Gebet für die Gemeinde mit diesem Hausbild, weil da ist so ziemlich alles drin. Es gibt wahrscheinlich noch mehr, man kann noch für Einzelne beten, aber das waren so die grundsätzlichen Sachen. Aber seit einigen Monaten beschäftigt mich in meinem Gebetsleben was anderes, etwas sehr Herausforderndes, und das habe ich heute Morgen auch mitgebracht. Dieses Holztäfelchen, auf dem Ja, Vater steht, das gehörte meiner Oma. Meine Oma ist 2010 an Krebs gestorben. Und das Täfelchen stand bis zu ihrem Tod und dem Tod meines Opas 2013 auf dem Nachttisch. Ja, Vater. Das war das, was sie in den letzten Monaten ihres Lebens nur noch hatten. Wir durften uns bei der Haushaltsauflösung meiner Großeltern etwas aussuchen und ich habe mir dieses Holztäfelchen ausgesucht. Diese schwerste Lektion, in den Willen des Vaters einzulenken und sich bis zum Ende führen zu lassen, kann ich nur erahnen. Ich merke, dass Gott mich immer mehr darin herausfordert, nicht meinen eigenen Weg, sondern seinen Weg zu gehen. Und dieses Einwilligen in dieses Ja, Vater, egal was kommt, egal was Gott mit mir vorhat, es ist ein Prozess, der wahrscheinlich nie so ganz abgeschlossen ist. Aber ich bin am Lernen. Noch eine letzte Sache, die ich beim Beten gelernt habe, ist, dass ich die Welt nicht retten muss. Es gibt dieses Lied, in dem jemand davon singt, dass er keine Zeit hat, weil er nur noch kurz die Welt retten und 148 Mails checken muss. Für diejenigen, die mit dem Computer nichts anfangen können, es ist so, als ob man 148 Briefe öffnen müsste. Ich finde es entspannend, dass ich die Welt nicht retten muss und nicht allen Menschen helfen muss. Aber ich kann für Menschen beten, dass Gott ihnen das gibt, was sie brauchen. Von Martin Luther wird gesagt, dass er an einem Abend nach vielen Sorgen und Kopfzerbrechen das Fenster geöffnet hat und zu Gott gesagt hat: Gott, ist es deine Welt oder ist es meine Welt? Ist es deine Welt? Gute Nacht, ich gehe jetzt schlafen. In dieser Haltung möchte ich leben und beten. Ich glaube, dass wir mit Gott ganz individuelle Gebetserfahrungen machen können. Dass es da vielleicht wenig Methoden gibt, aber dass es sich lohnt, im Gebet auf eine eigene Entdeckungsreise zu gehen. Und damit möchte ich die Predigt abschließen, in dem Bewusstsein, nicht alles zu wissen, nicht alles gesagt zu haben, aber in der Hand eines großen und allmächtigen Gottes zu sein, der alles weiß, alles kann und alles lenkt. Amen.